Ja, dann habe ich angefangen, mit einem Sportpsychologen wieder zu arbeiten. Und dann haben wir das so entwickelt, dass, also welche Sachen ich mir denken soll oder einreden soll. Und dann habe ich das einfach angefangen, laut zu machen.
Und dann hängt es halt auch immer davon ab, was es für ein Moment ist. Eine von diesen Shows, die so mega wichtig sind, dann kann es echt gefährlich sein.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge von Voice of Athletes. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns, dass es jetzt endlich losgeht, denn wir durften diesen Podcast in den letzten Monaten gemeinsam mit unseren Athletinnen und Athleten entwickeln. Denn ja, es ging darum, einen Raum zu schaffen, wo wir frei sprechen können, wo die Athletinnen und Athleten eine Stimme bekommen. Frei von allem, frei von Verbänden, Unternehmen, Firmen, Sponsoren, sondern einfach ehrlich, authentisch und echt. Grundlage aller Themen, ja, seid ihr, denn alle 5 Sportlerinnen und Sportler haben in den letzten Monaten einen Fragesticker in ihrer Story gehabt mit der Frage, was wäre, wenn ich einen Podcast hätte? Und an dieser Stelle schon mal vielen Dank an alle, die da fleißig kommentiert und Fragen geschickt haben. Es war wirklich eine Riesenauswahl und super spannend, auch zu sehen, was euch denn interessiert, was ihr wissen wollt über die Person, aber auch generell über ihr Leben abseits der Bühne und aber auch natürlich auf der Bühne. Und passender könnte unser Auftakt heute nicht sein, denn wir sprechen über den Moment, der alles entscheidet. Der Schritt auf die Bühne. Wir möchten euch heute auch so ein bisschen inspirieren. Viel mitgeben. Wir sprechen über Lampenfieber, Rituale, mentale Stärken und darüber, was passiert, wenn der perfekte Moment eben mal nicht perfekt läuft. Ich begrüße bei mir Margarita Kolosow. Sie ist Ausnahmetalent der rhythmischen Sportgymnastin und Viertplatzierte von den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Dazu habe ich eingeladen Lea Turanjena, besser bekannt als Zirkus Lea. Sie ist preisgekrönte Artistin aus dem Moulin Rouge in Paris. Cirque-Weltmeisterin und war mit Sicherheit schon auf fast allen größten Bühnen der Welt unterwegs. Entsprechend freue ich mich riesig, dass ihr dabei seid. Wir beginnen mit unserer allerersten Folge Going on Stage. Viel Spaß. Wir beginnen gleich mal mit der Frage an Marga, weil ich glaube, das haben viele Leute ja auch gesehen, dass du, oder wer Olympia verfolgt hat und vor allem deine Wettkämpfe, dass du, während du auf die Fläche läufst, einfach redest. Und ja, da die Frage, was redest du denn da überhaupt?
Ja, also ich rede mit mir selbst. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass ich beim Rauslaufen schon angefangen habe, mit mir zu reden. Ich rede auch in der Übung mit mir. Das hat sich dadurch entwickelt, dass mein Kopf super viel nachdenkt, wenn ich turne. Und ja, meine Gedanken haben mich immer abgelenkt und dann habe ich Fehler zugelassen, weil ich mir dachte, keine Ahnung, oh, die Kampfrichterin hat jetzt böse geschaut oder oh, dieser Zuschauer da hinten in der linken Ecke, warum schaut der so? Also irgendwie, keine Ahnung, habe ich mich auf alles Mögliche abgelenkt und deswegen habe ich angefangen, mich wirklich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren und da mein Kopf einfach die ganze Zeit denken will und irgendwo hin wegspringen will, habe ich mich gezwungen, an die Übung zu denken, indem ich angefangen habe, wenn ich Ball mache, einfach nur Ball zu sagen. Ich war so, Ball. Ball. Also es war abgesprochen mit einer Sportpsychologin, weil anfangs habe ich andere Sachen gesagt, einfach irgendwas, damit das halt gesagt wird, damit mein Kopf nicht andere Sachen denkt. Aber dann haben wir so die Strategie entwickelt, ich denke an das Gerät lieber als an, ich weiß nicht, ich habe an meine kleine Schwester manchmal gedacht.
Voll abgelenkt.
Oder an das Wetter, nur weil ich so, das Wetter ist heute und dann spreche ich einfach mit mir während der Übung. Genau, aber jetzt ist es eher so, ich sag Ball, Ball, Ball oder Kontrolle mit dem Ball und sag mir so kleine Stichpunkte, die mir helfen, dann mich auf die einzelnen Elemente zu konzentrieren. Genau, und ja, das hilft mir jetzt, weil dann konzentriere ich mich halt auch wirklich nur auf den Ball oder wie ich, also ich denke mir oft Sachen, so ich versuche mir eine Bewegung in einen Stichpunkt zu verkürzen, dass ich weiß, an was ich denken muss, damit die Bewegung klappt. Also ich denke jetzt zum Beispiel nicht, okay, der Arm muss hinter mich und dann muss ich den Arm ausdrehen und dann muss ich im richtigen Moment abwerfen, weil das ist dann zu viel, sondern ich suche im Training so kleine Stichpunkte, wenn ich mir zum Beispiel denke, hoch, weiß ich genau, was ich damit meine. Also wissen vielleicht andere nicht, was ich damit hoch meine in der Bewegung, wo vielleicht gar nichts hoch geht, so, sondern ich denke mir, der Arm muss da hoch und ich überlege mir das,
weiß genau was
ja,
passiert,
wenn ich nur dieses eine Wort sage, genau, oder rein, versteht auch keiner, was ich damit meine, aber ich meine, ich drehe meinen Arm ein und mache den mehr hinter mich und das alles verstehe ich mit dem Wort rein, so, und dann klappt der Wurf, genau, und das so gehe ich dann die ganze Übung durch und sage zum Beispiel Ball, Ball, ruhig, Ball, Punkt, rein, so, die ganze Übung.
Also das ist quasi wie so eine Art Choreo, die du sprichst, während
ja,
die du
ja, mehr oder weniger. Also variiert auch manchmal, weil ich nicht immer so dasselbe sag, aber größtenteils schon. Genau, und dann hat es, glaube ich, angefangen letztes Jahr vor der WM Valencia. Davor hatte ich eine super instabile Saison. Ich war super bereit, also wirklich hätte ich irgendwie wenigstens zweimal geschafft, genauso eine Übung zu tun wie im Training, beim Wettkampf dann, wäre ich super erfolgreich gewesen das letzte Jahr, aber nee, hat einfach nicht geklappt, weil, keine Ahnung, mental war ich nicht bereit. Und ja, dann habe ich angefangen, mit einem Sportpsychologen wieder zu arbeiten und dann haben wir das so entwickelt, dass, also welche Sachen ich mir denken soll oder einreden soll. Und dann habe ich das einfach angefangen, laut zu machen. Und dadurch hat sich das entwickelt, dass ich dann auf die Fläche gehe und mir selbst Sachen sage. Sowas wie, ich schaffe das, ich kann alles, ich kontrolliere mein Gerät, ich fühle mein Gerät und ja, ich gehe einfach auf die Fläche und red mir ein, dass alles gut wird.
Und du sagst es auch laut?
Ja. Also manche denken, ich bin ein bisschen verrückt, weil ich stehe auch manchmal im Training einfach so da und bin so, ja, nein, du musst deinen Arm ein bisschen mehr hinter dich machen. Also ich weiß nicht, ich rede einfach mit mir selbst, ich korrigiere mich, ich weiß nicht, das hilft mir und ja, habe auch gehört, dass einige gesagt haben, also beim Wettkampf eigentlich wird das vielleicht sogar Abzug geben, wenn die Kampfrichter das hören, weil manchmal habe ich auch echt laut mitgeredet, aber ich versuche das jetzt leiser zu machen, damit es keinen Abzug gibt. Genau, ja, aber auch manchmal, wo die Musik super laut war, konnte ich auch so ein bisschen mitschreien, so, dann damit ich mich noch mehr so konzentriere. Genau, also es ist schon crazy, ich glaube, das machen wenige.
Aber krass, wenn es funktioniert, also ja. Mega, ich meine, bei Olympia hat man es ja gesehen, Platz 4 und auch vom Finale und Quali, der war ja am Ende beinahe alles ja. Perfekt.
Ja.
So, richtig gut. Gibt's bei dir so? Also ich meine, das ist ja auch der Unterschied so ein bisschen zwischen Sport, Leistungssport, Olympia und Artistik. Gab es bei dir überhaupt jemals so einen Sportpsychologen, mit dem du da gearbeitet hast?
Also ich glaube, es ist gar nicht so unterschiedlich, wie man denken würde. Mit einem Psychologen habe ich nie gearbeitet, aber wir hatten natürlich an der Zirkusschule auch Leute, die mit uns irgendwie geredet haben oder wo es halt Strategien gab, die entwickelt worden sind. Davon habe ich noch nie gehört, dass man laut redet. Ich finde es aber super spannend. Also ich würde eigentlich auch Leuten das empfehlen, das mal auszuprobieren. Und ich habe jetzt auch Lust, das auch mal auszuprobieren, wie das ist. Was ich ganz stark habe, ist, ich habe eine Stimme im Kopf, aber nicht von mir, sondern von Leuten, die irgendwas mal gesagt haben. Und deswegen ist es auch super wichtig, mit Coaches zu arbeiten. Oder auch im Zirkus haben wir manchmal so Artistic Advisor, die einem helfen, auch Bewegung irgendwie einen Sinn zu geben. Also es geht ja immer auch um Emotionen und was denn irgendwas aussagt. Und man muss dann ganz oft auch Sachen finden für sich. Was heißt denn das jetzt für mich? Und dann platziert man richtige Geschichten, du hast eben gesagt, irgendwie deine kleine Schwester, solche Sachen in Bewegung rein und denkt sich, okay, das ist der Moment, denke ich an meinen Vater, weil der mir irgendwie einen Witz erzählt hat und dann wird es dann irgendwie echt und dann lustig und dann lächelt man von vornherein. Das heißt, solche Sachen sind platziert worden teilweise, aber was ich sonst auch ganz stark höre, ist einfach, wenn jemand dich verbessert hat während deiner Übung, jetzt auch mehr im Sport, und immer wieder das Gleiche gesagt hat an der gleichen Stelle, dass man das dann hört. Also zum Beispiel jetzt super präzise vor einem Front Handspring mit nur einer Hand auf dem Boden muss man ein bisschen langsamer sein, weil man dann mehr präzise ist und dass ich dann einfach höre langsam. Aber es ist nicht meine Stimme, sondern es ist die Stimme von jemand anderem. Und sowas, finde ich, gibt einem voll Ruhe und ist voll angenehm. Was manchmal passiert, was nicht so gut ist, ist, wenn du an irgendwas denkst, weil du schon so sehr in der Routine drin bist, dass du irgendwie abgelenkt bist und was anderes denkst. Und das hasse ich, wenn es passiert. Es passiert nicht oft, aber wenn es passiert, ist es so ganz schlimm. Und dann versuche ich wieder zurückzukommen zu dem Ursprung. Was hatte ich denn damals mal irgendwie entwickelt? Aber laut habe ich das noch nie gemacht, sondern immer nur im Kopf.
Aber eigentlich geht's ja drum, richtig witzig so, was ihr jetzt beide so sagt, man versucht, seinen Kopf, also bei sich zu bleiben, nicht abgelenkt zu sein, aber irgendwie konditioniert und quasi auch da wieder eine Routine zu entwickeln, die aber nicht zu routiniert ist, dass man an was anderes denkt, sondern diese Konzentration auf den eigenen Körper, ohne Angst, ohne Panik, die einem irgendwie Entspannung gibt. So höre ich das jetzt mal.
Ja. Dass man in so einem Flow ist eigentlich. Also man möchte diesen Flow-State irgendwie versuchen zu erreichen. Und was mir auch ganz stark nochmal hilft, ist, wenn ich zu zweit auf der Bühne bin, also wenn ich jetzt gerade mit meinem Bühnenpartner zusammen bin, dann kann ich ihn angucken und dann können wir uns sehen. Und wenn wir uns sehen, dann ist der Moment immer echt. Weil du ja immer die Person anguckst, sondern irgendwie, was denkt er, ich denk was. Das hilft extrem. Deswegen, man kann schon auch im Moment sein, im echten Moment. Man kann auch mal jemanden angucken und denken, oh, guck mal, wie nett, da sitzt jemand in der ersten Reihe, der hat mich gerade angegrinst. Das geht schon auch. Aber man muss immer wieder zurückfinden zu, was man jetzt eigentlich gerade macht.
Ja, ich glaube, das ist auch super wichtig, dass, also bei mir, wenn ich so, ich erkläre das immer so, meine, wie so,
Scheuklappen.
Ja, genau. Danke, sie sollen geschlossen sein, weil wenn ich irgendwie mal ein bisschen herumschaue oder irgendwie meine meine Aufmerksamkeit liegt irgendwo anders, einfach außerhalb von mir selbst, dann bleibt es manchmal dort und ich finde einfach nicht in mich rein. Und dann klappt es einfach irgendwie nicht, weil ich bin einfach verloren. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben kann. Ich bin einfach verloren. Ich bin nicht in dem Moment und ich bin nicht in mir. Und deswegen muss ich mir immer wieder helfen, einfach in mir selbst zu bleiben und an niemand anderen auch zu denken, an nichts anderes auch zu denken. Und das ist manchmal auch super anstrengend, weil klar, wenn man mal in die Seite schauen, mal jemand anderes angucken, so. Und das ist für mich super anstrengend, weil mein Kopf einfach so raus will, immer. Und ich muss einfach gegen mich selbst ankämpfen. Ich glaube, deswegen muss ich das auch so laut machen, weil, also eigentlich wird mir gesagt, das ist egal für den Kopf, ob du es laut oder im Kopf machst. Aber irgendwie hilft es mehr, wenn ich das laut mache.
Einfach sagst.
Ja.
Bei dir hat man ja auch gesehen, du hast zum Beispiel nach der Übung, weil klar, du hast ja 4 Geräte, so lief ja das Finale ab mit dem Mehrkampf, du hast ja nach der Übung auch weggeguckt. Ne? Du wolltest ja auch in dem ganzen Finale und auch bei der Quali, glaube ich, deine Punkte nicht sehen.
Ja, warum? Ich mache das nie.
Ah, okay.
Weil das hat irgendwie mal angefangen, als ich auch klein war, oder also zum Beispiel auch 2022 und 23, der erste Wettkampftag, wo wir 2 Geräte geturnt haben, war richtig gut und ich war im Ranking Platz 3 oder so oder auf dem Treppchen und dann denke ich mir, okay, ich muss genauso gut weitermachen. Also dann habe ich mir immer dieses ich muss und dann habe ich halt am nächsten Tag komplett verkackt, weil das mir viel zu viel Druck gemacht hat und deswegen hat auch das ganze Jahr 23 nicht geklappt, weil ich mir immer so viel Druck gemacht habe, weil es im Training halt so gut lief, weil ich so, okay, ich gehe jetzt einfach raus und mache eine perfekte Übung. Und dann, sobald ja etwas minimal schief läuft, ist sie ja schon nicht perfekt. Also habe ich dann meine Zielsetzung schon nicht erreicht. Und das Ziel war halt auch super hoch. Und dann habe ich halt gelernt, dass bei mir es klappt, wenn ich meine Zielsetzung so gering wie möglich halte und es auch eher so ein Leistungsziel ist, also als Ziel nehme ich mir nicht, ich mache jetzt eine perfekte Übung, sondern so, ich nehme mir als Ziel, was soll ich in der Übung machen, damit die Übung gut klappt? Ich muss mich konzentrieren. Mein Ziel ist es, die Übung konzentriert durchzuturnen. Das war auch für Olympia mein Ziel. Mhm. Klar, irgendwo im Herzen, also beziehungsweise für mich selbst wollte ich schon eine Medaille. Ich wollte einfach zeigen, was ich drauf habe. Aber so in die Öffentlichkeit und was ich mir eigentlich vorgenommen habe, war einfach nur eine konzentrierte Übungen zu turnen und im Wettkampf konzentriert zu bleiben und nicht aufhören, mich so zu konzentrieren, weil wenn ich dann halt eine Wertung sehe, fange ich direkt an zu denken, okay, das heißt, das war eine gute Wertung, das heißt, vielleicht ist die Chance jetzt größer oder die Chance ist kleiner, heißt, ich muss jetzt mehr geben. Und das alles macht mein Kopf einfach von selbst und ich kann es halt
nicht steuern.
Ja, und deswegen versuche ich einfach, das so minimal wie möglich zu halten, dass ich mich da ruhig fühle. Und ich meine, dieses Jahr hat es dann auch viel besser geklappt als die letzten Jahre. Und ich glaube, das ist dann so mein Ansatz.
Ja, also, du warst 4. bei Olympia. Ich meine, das ist ja schon krass. Also da darf man auch mal stolz dazu sein. Es hat schon geklappt.
Ja, voll. Danke. Ja, also das habe ich dann jetzt für mich gefunden. Das auf jeden Fall auch nicht irgendwie als Ziel, ja, Platz 1 oder als Ziel saubere Übungen oder als Ziel nicht verlieren. Also sowas geht bei mir gar nicht. Vielleicht geht das bei wem anders, aber bei mir nicht.
Wie ist es so mit, sag mal, ich meine, Olympische Spiele ist ja so Paris, so overwhelming, so, da guckt ja die ganze Welt. Hast du das in dem Moment wahrgenommen? Oder was war so deine, gab's da eine Wahrnehmung von, da war ein Riesenpublikum plötzlich, da war eine Jury, da waren Medien, also gab's da irgendwie einen Moment, wo du das realisiert hast oder wahrgenommen hast? Hat es dich gestresst? War das eher so, wow, jetzt ist der Traum? Wie war das so für dich?
Also der Tag war super anstrengend, es war so, also ich war so nervös. Ich habe immer wieder Sachen wahrgenommen, aber versucht, denen nicht wirklich viel Gewicht zu geben, in meinem Kopf auch, damit, wie gesagt, ich nicht so weiterdenke. Also die Halle war super voll und man hat direkt gehört so, wow, wie viele Zuschauer sind hier. Also man hört ja den ganzen Support und ich habe versucht, einfach nicht darauf meine Konzentration zu legen, sondern auf mich, auf mein Gefühl, dass ich ruhig und konzentriert bin in der Übung. Genau, und dann aber während der Übung sehe ich so auf dem Boden, da war neben der Fläche stand da Paris 2024 und ich mache so meine Ballübungen und ich sehe so dieses Paris 2024 und ich bin so, oh wow, ich bin bei Olympia, oh mein Gott, ich bin ja gerade in Paris. Oh wow, und dann, warum bin ich eigentlich nicht mehr aufgeregt? Und dann kam das und ich so, oh mein Gott, nein, konzentriere dich wieder auf dich selbst. Und deswegen, sobald ich irgendwas sehe, denkt mein Kopf weiter und weiter. Also ich kann in einer Millisekunde, ich weiß nicht, so viel denken. Manchmal erkläre ich so im Training dann, ja, ich habe den Wurf nicht gemacht, weil ich habe da, keine Ahnung, ich habe gerade dran gedacht, dass ich gestern da verloren habe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss das und das machen. Aber dann hat das eigentlich gar nicht geklappt. Und das passiert aber alles innerhalb von so einer Sekunde. Und alle sind so, wie kannst du überhaupt so schnell und so viel denken? Aber irgendwie, ja, und deswegen muss ich das halt so
komprimieren,
ja,
konzentrieren.
Genau, und krass. vor Olympia war das halt dann auch das, was ich am meisten im Training halt trainiert habe. Meine Gedanken und nicht wirklich mein Körper. Und deswegen, ja, lief das dann eigentlich ganz okay. Also mit den Gedanken.
Große Rolle.
Ja.
Ja. Ja.
Voll spannend.
Voll spannend. Das ist mega spannend. Und aber auch trotzdem der Unterschied zu sehen. Ich meine, bei dir geht's ja dann nicht mal um Punkte.
Nee.
Aber trotzdem warst du im Sydney Opera House und auch, sag ich mal, in so einer Bühne von, bei mir erfüllt sich gerade ein Traum. Ich wollte als Kind immer beim Cirque du Soleil auftreten. Ich wollte in die großen Hallen. Und wenn man dann, wie war das bei dir, wenn du dann plötzlich da wirklich standest und dachtest, ja, denkt man das in dem Moment oder ist es einfach eher so ein Nachwehen dann irgendwie?
Beides. Also es gibt Situationen, wo man wirklich auch performen will und da soll die Nummer in Anführungszeichen perfekt sein, so wie bei Olympia. Das sind so Zirkusfestivals. Da mache ich jetzt ein großes in Monte Carlo, was jetzt ansteht. Da bin ich auch gespannt, wie das werden wird. Und es kann halt mal sein, dass ich einen Wettkampf mache. Das ist ja neu, aber da ist irgendwie so mein Mindset anders, als wenn ich ganz normal auf die Bühne gehe. Viele Leute fragen mich auch, bist du gar nicht aufgeregt vor irgendwie 10.000 Leuten oder ich bin auch schon mal vor 50.000 Leuten aufgetreten. Das stresst mich gar nicht, weil ich erstens weiß, was ich kann und weil ich auch auf der Bühne, das Ziel ist es nicht eine perfekte Nummer, also perfekt gibt's da eigentlich gar nicht, sondern es geht wirklich um die Emotion und präsent zu sein, um das möglichst gut zu machen und da geht ganz viel Druck weg. Und der Druck kommt wirklich, wie du gesagt hast, von dieser perfekten, also wenn du eine perfekte Übung machen möchtest, dann ist der erste Moment, wo irgendwas nicht perfekt war, haut dich raus. Und auf der Bühne sieht man das ganz oft gar nicht. Also ich mache Fehler, die Leute gar nicht wissen, dass es ein Fehler ist, weil wer sagt denn schon, ob es richtig oder falsch ist? Und deswegen war es jetzt auch super spannend für mich, die Weltmeisterschaften zu machen dieses Jahr, weil da gab es Fehler. Und Fehler heißt eigentlich nur, dass jemand das Element nicht anerkennt und dass du halt weniger Punkte hast. Und da musste ich anders trainieren und auch anders irgendwie rangehen, weil mich das viel mehr gestresst hat, als wenn ich sonst auf die Bühne gehe. Und ich hatte schon einen Vorteil, würde ich sagen, gegenüber den anderen, weil ich das kann, also dass ich auf die Bühne gehe und sage, ich kann, ich weiß, was ich kann. Aber ich musste mich viel mehr konzentrieren, dass die Elemente gezählt haben und dass es auch darum geht, weil sonst geht's ja gar nicht darum, sonst geht's wirklich darum, hey, ich zeig hier irgendwie eine tolle Emotion und jetzt ging's wirklich darum, die Hand muss auf den Boden und da musst du dich auch mal kurz drauf konzentrieren und wenn dann dein Gesichtsausdruck nicht ganz so passt, ist es nicht so schlimm, sondern es geht jetzt darum, da musste man schon ein bisschen umdenken.
Mhm. Also heißt quasi, euch ist eigentlich das Publikum egal, weil viele ja auch sich so, die jetzt noch nie auf einer Bühne standen, denken, oh Gott, dann schauen mich 50.000 Gesichter an, sondern eigentlich macht der Druck, so wie ich es verstehe, die Jury, die euch dann am Ende sagt, das zählt nicht, das ist ein Punkt, das ist kein Punkt.
Ich würde sagen,
schlimmer, oder?
Andersrum. Also für mich ist das Publikum das, was mir hilft. Ich denke immer, das Publikum ist auf meiner Seite. Die wollen hier was Tolles erleben. Und auch wenn ich falle, also es kann ja mal passieren, dass man bei einer Performance fällt und beim Sieur kann man auch richtig fallen und es sieht dann auch wirklich aus, wie man ist gefallen. Das Publikum, dem tut das voll leid und die wollen nicht, dass sowas passiert. Das heißt, wenn man dann wieder aufsteht und wieder weitermacht, dann sind die alle so, ja, let's go, mach weiter. Und die sind deine größten Unterstützer. Das heißt, da kommt nie Druck her, sondern ganz im Gegenteil. Umso mehr Leute zuschauen, umso leichter wird's, weil die eigentlich da sind für dich. Und wer Druck macht, bist eigentlich nur du oder halt der vielleicht Kampfrichter, wobei ich jetzt auch Kampfrichter gar nicht so schlimm finde, weil ich sehe die halt auch so als Publikum, sondern es ist eigentlich nur ich und die Ziele, die ich mir gesetzt habe.
Ja, größtenteils finde ich das auch so. Manchmal ist halt das dann schon ein bisschen anstrengend, wenn man weiß, okay, die Kampfrichter, die suchen nach den Fehlern und dann fühlt man sich so, okay, ich darf keine Fehler zulassen, weil die finden alles. Und da habe ich eher so das Gefühl, die Kampfrichter wollen, dass man Fehler macht, weil die wollen so diese Punkte klauen.
Wollen Arbeit.
Ja.
Das haben sie nicht so tun.
Aber die Zuschauer, nee, also vor allem als kleines Kind war ich so, ach, je mehr Zuschauer, desto mehr wird für mich geklatscht. Genau. Und jetzt ist es einfach eher so, man spürt den Support, wie Lea das gesagt hat. Bei uns wird ja normalerweise geschrien, ja, fahr, also wenn ein Gerät fliegt, fang. Und dann, wenn man fängt, wird nochmal geschrien. Und genau, das ist dann halt, wenn der Wurf zum Beispiel dann ein bisschen schlecht fliegt und man sich so denkt, okay, fange ich das jetzt oder nicht? Und aber die ganze Halle schreit, fang, dann bemüht man sich halt nochmal mehr, um das Gerät zu fangen. Genau.
Cool.
Und sogar bei einem Wettkampf, jetzt vor Olympia, der letzte, da war, warum auch immer, am ersten Tag einfach die Halle fast leer. Da waren so 6 Menschen vielleicht in der Halle. Und der Wettkampf davor waren die deutschen Meisterschaften, glaube ich, oder... Ah nee, die zweite Olympia-Quali, da war bei uns die Halle komplett voll, weil der Eintritt kostenlos war. Es waren so viele Menschen da. Und dann waren da nur noch so 6. Und ich fange so einen Wurf, der eigentlich schon schwer ist, den ich mich zum Beispiel im letzten Jahr nie getraut habe zu machen. Und jetzt aber immer getraut habe und ich habe das gefangen. Und dann denke ich mir so, warum schreit keiner?
Kann ich dazu was fragen? Ich habe ja vorher erzählt, dass ich, wenn ich auf der Bühne bin, dass ich höre, was mir jemand in der Vergangenheit gesagt hat. Und wenn du öfter bei Wettkämpfen bist, dann hörst du ja schon, also dann weißt du, dass wenn du was hochschmeißt und es dann gefangen wird, dass das Publikum gleich fangen schreiben wird. Passiert es dir manchmal, dass du das schon hörst, bevor du es fängst?
Also da ich mir selbst auch fangen sage, höre ich halt mein eigenes Fangen so. Aber ich weiß auch, was gleich kommen wird normalerweise. Also ich weiß, gleich werden sie fangen schreien. Und deswegen hat mich das bei diesem einen Wettkampf so durcheinander gebracht, weil ich fange und dann höre ich beim Kopf, aber kommt nicht. Und dann war ich so, anstatt mich zu konzentrieren und weiter die Übung zu machen, war ich, aber warum kommt jetzt keine Wuh? Also,
wo ist das Wu?
Wo sind die, was? Und dann gucke ich so, oh, da sind ja gar keine Menschen da. Und konzentriere mich dann so auf alles um mich herum. Und dann verliere ich auch meinen Ball und mache einen Fehler.
Das heißt, für dich ist es mega wichtig, dass alles genau so passiert, wie du es dir davor gedacht hast.
Nee, ja, dass ich eigentlich, wenn was schief läuft, dass ich dann es schaffe, mich nicht abzulenken davon, sondern weiter drin zu bleiben. Weil das ist auch eigentlich die Herausforderung, dass oft, wenn etwas ganz wenig schief läuft, aber nicht, also zum Beispiel der Wurf ist ein bisschen schief, aber du fängst den, dann kommt oft ein Fehler direkt danach, ein größerer Fehler.
Ja.
Weil man sich so denkt, oh wow, gerade noch so gesaved und dann lenkt man sich halt ab, so. Genau.
Ja. Also fokussiert bleiben.
Ja, genau.
Das ist so deine größte Herausforderung.
Ja, ruhig und fokussiert bleiben die ganze Übung lang.
Und deine?
Große Herausforderung?
Ja, so wo du sagst, okay, das ist jetzt so mein, sie sagt, okay, ich darf mich nicht ablenken lassen, Und was ist so, gibt's bei dir auch sowas, wo du sagst?
Ich würde eher sagen andersrum, also dass man immer versucht, im Moment zu bleiben und auch den Moment zu genießen.
Also du sagst bleib, bleib, bleib und du sagst nicht ablenken lassen. So.
Wenn man jetzt, ich glaube, so konkret ist es gar nicht, sondern es ist auch mehr so, es ist ja was ganz Besonderes, vor so vielen Leuten stehen zu dürfen. Das ist auch ein riesiges Privileg und da kommt schon von Natur aus ein ganz tolles Gefühl. Man steht da und ist so, boah, ich habe jetzt richtig Bock drauf. Das ist ganz natürlich. Aber dass man das auch wertschätzt und dass man auch das nie irgendwie als Routine sieht oder nie irgendwie sieht als, ja, mache ich halt, ist mein Job, sondern dass es immer wieder besonders ist. Gerade bei mir ist ja auch so, ich performe die gleiche Nummer seit ganz vielen Jahren. Du hast wahrscheinlich alle paar Jahre ein neues Programm, bei mir ist es wirklich die gleiche Sache, aber es ist nicht gleich. Und das Publikum, was mir zuschaut, das sind Menschen, die sehen die Nummer zum ersten Mal normalerweise. Und für die ist es wirklich so eine once in a lifetime. Ich habe mir jetzt teure Tickets gekauft fürs Moulin Rouge in Paris. Ich gehe da jetzt hin, ich sehe jetzt die Show. Die wollen nicht wissen, dass ich das schon irgendwie tausendmal gemacht habe, sondern die denken halt auch, das ist so das erste Mal. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich denen dieses Gefühl auch vermitteln kann. Das heißt, für mich ist es eher andersrum, dass es nie irgendwie abdriftet in der Routine, sondern dass es wirklich immer wieder neu ist. Und das muss man sich immer wieder einreden und das kann man sich am besten einreden, wenn man sich irgendwie verankert in Sachen, die gerade aktuell sind. Also das Publikum ist anders, die reagieren anders. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, oh guck mal, die haben an der Stelle nicht geklatscht, wo sie sonst immer klatschen, dass man dann sich nicht davon ablenken lässt, sondern dass es eher so ist, so, oh interessant, ich bin mal gespannt, ob sie bei diesem jetzt klatschen. Oder dass man sagt, hey, ich habe sie vielleicht noch nicht richtig abgeholt. Wie verändere ich jetzt so die nächste Sequenz, dass ich sie da mehr abhole? Und das ist so mehr so die Aufgabe.
Das ist ja auch der Unterschied, glaube ich, ne? Weil du sagst, du bist ja in dem Entertainment da. Deine Show ist ja da, dass die Leute
was erleben
und dann klatschen, wenn sie sich quasi bereit dafür fühlen. Und bei dir ist es ja so, die klatschen ja mit deiner Übung, weil sie mit dir genau wissen, das Band fliegt, das wird jetzt gefangen und es geht nicht darum, wie es fliegt, sondern dass es gefangen wird. Darum geht es. Das ist der Punkt, der dann dieses, ja, geschafft, einen Punkt bekommen sozusagen. Das sind ja so diese Wettkampf versus Show-Dinge. Ist aber trotzdem am Ende steht ihr vor einem riesen Publikum, die euch anschauen und ihr mit eurer Kunst begeistern könnt. Ne? Also es ist ja schon total schön eigentlich, dass man da sitzt, euch zuschaut und Emotionen auch von euch ja bekommt und gibt und so. Also das ist ja mit dem Publikum, diese Interaktion ja extrem spannend. Gucken wir aber mal jetzt ein bisschen nach vorne, wenn man jetzt sagt, klar, es gibt ja viele Menschen, die auch auf einer Bühne stehen, sei es jetzt im Zirkus, sei es durch einen Wettkampf. Es gibt ja auch immer die Stunden davor und das sind ja eigentlich so die spannendsten für einen selbst, weil diese Ungeduld, dann dieser, ich will auf die Bühne, dann dieser, will ich wirklich auf die Bühne, ich will eigentlich doch nicht. Und ich glaube, das ist ja so für viele Menschen, die ja, ob das jetzt Leistungssport, ob das jetzt Olympia, ob das jetzt vielleicht auch irgendwie in Moderation ist, ob das vor der Klasse stehen ist, diese Stunden davor mit dem, ich bin jetzt gleich dran, das ist ja so, für alle, glaube ich, die das schon mal gemacht haben, ist es so, finde ich gut, finde ich nicht gut, so ein cringes Gefühl zwischen mag ich nicht. Was sind da so eure Tipps und Tricks, wo ihr sagt, mit der Stunde davor Wie geht ihr damit um? Wie sind da eure Routinen? Wie macht ihr das?
Also bei mir war das auch wieder letztes Jahr super schlimm, als ich halt einfach so viel auch im Wettkampf nachgedacht habe und mir durch meine Gedanken alles halt kaputt gemacht habe. Wurde mir gesagt, Step by Step, schau nicht mehr als eine Stunde voraus. So. Und dann habe ich das sogar nochmal minimiert, vor allem bei Olympia so, okay, ich schaue so 5 Minuten voraus oder ich kann vielleicht die nächste Stunde planen, aber ich denke jetzt nicht, was in der Stunde passieren wird, sondern ich denke wirklich Step by Step. Und das ist das, was ich mir jedes Mal beim Wettkampf sage, Step by Step, Step by Step. Weil sonst fange ich an zu denken, oh, aber dann, wenn ich heute gut turne und dann morgen im Finale bin und dann will ich so halt stopp, ich war noch nicht mal auf der Fläche, ich habe noch nicht mal meinen Ball in der Hand. So, deswegen wirklich alles Step by Step.
Super spannend. Ich finde, bei mir ist es halt ganz krass von Routinen geprägt. Also ich kann voll verstehen, dass jemand das voll aufregend findet, vor der Klasse zu reden, weil man redet ja einmal im Jahr vor der Klasse. Das heißt nicht irgendwas, was man jeden Tag macht. Und bei mir ist es eher so, dass ich, umso mehr ich es gemacht habe, umso leichter wird's. Und wenn ich ins Theater komme und mich schminke, dann fängt man schon an in dieser Vorbereitung von ich gehe gleich auf die Bühne. Das heißt, es gibt so ein paar Rituale, die man immer genau gleich macht, weil man weiß, die führen dich so zum nächsten. Eigentlich ist es das Step-by-Step, was du was sagst, aber einfach durch Rituale.
Und zum Beispiel jetzt gerade bei dem Wettkampf von der Weltmeisterschaft war es mir auch wichtig, nicht zu schminken, obwohl es ja nicht wichtig war, sich zu schminken. Aber weil es dazugehört für mich, also dass ich mich vorbereite, jetzt kommt gleich meine Performance. Der erste Schritt ist immer, ich komme an und schmink mich. Immer das Erste. Danach mache ich mich wahr und danach geht es auf die Bühne. Und kurz davor ist irgendwas Kostüm an. Und es ist immer ganz genau gleich. Und ich glaube, so als Tipp für Menschen, die sowas vielleicht nicht so oft machen, würde ich auch immer sagen, wenn du die übst, diese Präsentation vor der Klasse, dass man auch das übt, den ganzen davor.
Man hat vielleicht irgendwie seine Karteikarten und dass man sich auch vorstellt, wenn man das dann macht, dass man aufsteht und sich dann nach vorne stellt und dass dieser ganze Teil auch dazugehört. Das ist auch eine Sache, die mir super wichtig ist, wenn ich Proben habe vor einer neuen Show und wir zum Beispiel neues Licht machen oder so, dass immer auch geübt wird, wo bin ich vor der Nummer? Also wie stehe ich hinter dem Vorhang? Wo stehe ich? Wo ist mein Gerät? Wie laufe ich auf die Bühne? Was ist dann für ein Licht? Ist es dunkel? Ist es hell? Sind da schon Menschen? Sehe ich dich? Also es ist alles auch mit dazugehört. Und dann, wenn die Performance losgeht, dann weißt du ja, das kann ich. Das habe ich geübt, das habe ich schon 1000 Mal gemacht. Und es wäre dann das Ding, was man dann auch machen würde. Viele Leute, die sowas nicht so oft machen. Man muss es üben, 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 üben. Und dadurch geht ganz viel Angst weg.
Ja, bei uns auch super viele Rituale. Also ich weiß nicht, ob man das kennt. Man hat ein Handtuch in der Hand und dann wirft man das auf den Boden. Mhm. Das gibt's bei uns öfters. Oder wir haben uns wirklich so Rituale eingebaut in unser auch Wettkampfvorbereitung, also so ziemlich wie du gesagt hast, die wir einfach immer gleich machen. Also wir machen immer Ballett zuerst, dann dehnen wir uns, dann machen wir so in der Diagonale Sprünge und Schritte, dann nehmen wir das Gerät und dann machen wir eigentlich immer bei jedem Wettkampf ziemlich dasselbe. Dann gehen wir uns umziehen und dann immer Lippenstift, wenn wir den Anzug anhaben, machen wir uns dann erst den Lippenstift drauf, so zum Beispiel. Oder direkt vor meiner Wettkampfübung, gibt es einfach Menschen, die einfach nur so dastehen und ich mache aber immer dieselben Sachen, bevor ich auf die Fläche gehe. Das ist bei Dasha genauso, das machen eigentlich einige Gymnastinnen so, dass wir dastehen und dann mache ich erst die eine Pose, dann mache ich die andere Pose, dann mache ich genau das eine mit dem Gerät, um zu checken, ja, ich kann das, so, und dann gehe ich auf die Fläche eigentlich immer ziemlich gleich, das Ritual.
Gab's schon Crashes, wo ihr gesagt, oh, da ist einiges schiefgelaufen, ist mein Ritual gecrashed worden? Wegen irgendeiner witzigen, lustigen Geschichte oder
voll. Also was passiert dann? Ja. Ich glaube, was es ganz oft gibt, ist, dass man unterschätzt, wenn man als andere Person da irgendwie mit dabei ist. Da gibt es ja teilweise Techniker, die da noch hinter der Bühne stehen. Oder wenn es jetzt irgendwie ein Private Event ist, dass dann halt irgendjemand dich noch anlabert, dass die gar nicht verstehen, dass man gerade in seiner Flow-Phase ist und dass man zwar abgelenkt werden kann, aber dass man nicht zu stark da rausgenommen werden darf, weil man sonst irgendwie das alles verliert. Und ich glaube, es gibt Leute, die beeinflusst es mehr als andere. Und halt auch, man hat manchmal nicht die Möglichkeit, Sachen zu proben, so wie man das möchte. Also es gibt manchmal Events, da kannst du davor nicht auf die Bühne oder da kannst du davor nicht hinter den Vorhang. Das heißt, da sind so ein paar Teile dabei, die du nicht verplanen kannst. Und das ist immer, das spricht immer dafür, dass du halt Risiko hast, dass irgendwas schief geht. Und klar, es geht immer mal irgendwie was schief, aber es geht viel wahrscheinlicher was schief, wenn irgendwie da so ein Störungsfaktor drin war.
Bei mir gibt es eine lustige Geschichte. Ich bereite mich gerade vor, um auf die Fläche zu gehen. Und da steht normalerweise meine Trainerin neben mir. Und ja, wir stehen so nebeneinander, wir bereiten uns auf den Wettkampf vor. Also ich werde so in den nächsten wahrscheinlich 30 Sekunden aufgerufen, eine Minute maximal. Und dann kommt die Olympiasiegerin von 2012 und 2008, zu uns, weil die hat, also ihr Mädchen hat gerade vor uns geturnt und normalerweise geht man dann von der Fläche und dann wird halt die nächste aufgerufen und die laufen gerade von der Fläche und sie läuft an uns vorbei und so wie andere sie kennen, hat sie das bestimmt nicht mit Absicht gemacht, sondern es war wirklich, sie hat einfach nicht nachgedacht, was sie gerade in dem Moment macht. Ich hatte so einen langen Anzug an und da waren so Striche, so unterschiedliche, die auch vielleicht so ein bisschen die Figur so schlanker darstellen lassen sollen, deswegen waren da so, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber wie, ja, wie so ein V an den Beinen, so. Und dann kommt sie so zu mir, wir stehen, wir konzentrieren uns. Oh, ihr habt aber einen lustigen Anzug gemacht. Sieht ja aus wie ein String, haha, und geht's. Und ich muss aber gleich auf die Fläche und erst denke ich mir so, okay, lass mich nicht davon ablenken. Stehe so da. Und dann bin ich irgendwo mal so, was?
Ach, was?
So. Und bin so, String? Schau mal so meine Trainerin an, die so, nein, sieht doch okay aus, sieht doch gut aus. Egal, vergiss es. Und dann bin ich aber raus und hab schlecht geturnt.
Echt? Oh,
ja.
Und aber hast du danach dann dir das nochmal, dich dann so beschäftigt quasi, dass du währenddessen dann dran denken musstest?
Ja, weil ich weiß nicht, weil das ist halt so, normalerweise du stehst da und bist eigentlich nur du, deine Trainerin und dein Gerät und deine Gedanken und das ist halt alles, was du dann im Moment halt gerade hast. Und dann kommt halt so von außen von sowas Verrücktes und was, an was man gar nicht gedacht hätte, überhaupt irgendwann mal in seinem Leben. Und dann kommt sie und sagt, das sieht aus wie ein String. Und für mich ist sie auch Vorbild und ich meine, ja, doppelte Olympiasiegerin. Und ja, hat es einen schon sehr aus der Wand geworfen.
Ich kann das voll verstehen. Also gerade, weil man in so einer Phase ist, wo halt auch so Gedanken so eine wichtige Rolle spielen und man Sachen so auch wieder sich immer wieder sagt oder irgendwie so ein, ja, so im Kreis. Und wenn da ein Gedanke aufkommt, den man gar nicht zu Ende denken kann so richtig, weil man ja die Zeit nicht hat, dann muss man ihn wegtun. Aber einen Gedanken wegzutun ist voll schwierig. Also so, denk nicht an den Elefanten im Raum, ja, ist ja dieses klassische Ding. Das kann ich voll verstehen. Also das könnte mich auch voll durcheinander bringen. Und dann hängt es halt auch immer davon ab, was es für ein Moment ist. Also wenn es jetzt so eine von diesen Shows sind, die so mega wichtig sind, dann kann es echt gefährlich sein. Wenn es jetzt eine Show ist von vielen, die ich jeden Abend spiele, dann ist es viel leichter, das zur Seite zu tun. Und du weißt dann ja, was danach kommt und machst deine Nummer und dann kannst du danach dann wieder dran denken.
Mhm. Ja, mega spannend.
Aber ich habe noch eine Frage an dich, Lea. Und zwar, wir haben halt auch manchmal, also wir machen euch auch manchmal bei Shows mit, so bei der Turngala zum Beispiel. Und da haben wir dann auch keine Kampfrichter, also da wird die Übung auch nicht bewertet, sondern wir turnen ja dann nur für die Zuschauer. Und ich finde es manchmal sogar schlimmer als bei einem Wettkampf, weil ich weiß, dann bin nicht ich die Person, die unter dem Fehler leidet, wie beim Wettkampf, sondern so die Zuschauer, weil die Zuschauer sind ja gekommen, um sich die Übung anzuschauen und da es keine Kampfrichter gibt, ist ja dann das nächstwichtigste, sind die Zuschauer und dann turne ich ja nur für die Zuschauer. Mhm. Ich weiß nicht, findest du, das macht irgendwie mehr Druck oder hast du einfach gelernt, damit so umzugehen?
Ich glaube, das ist wirklich, weil ich denke, dass die Zuschauer da sind für mich und nur wollen, dass es gut ist, ist da nicht so viel Druck da. Natürlich ist es enttäuschend, wenn man irgendwie einen Fehler macht, gerade am Ende von der Nummer, weil man dann merkt, okay, da ist irgendwie das so, der Geschmack, der übrig geblieben ist von der Nummer, ist jetzt einfach nicht so gut, wie wenn es irgendwie perfekt gewesen wäre. Aber die Erfahrungen, die ich insgesamt gemacht habe, sind eher, wenn ein Fehler passiert, gerade am Anfang oder in der Mitte von der Nummer, dann können sie sich viel mehr vorstellen, ja klar, das ist mega schwer und krass und boah, jetzt macht sie noch das und es sieht ja noch viel schwerer aus als das davor. Und ich glaube, sowas hilft mir stark dann auch zu sagen, nee, ganz im Gegenteil, so ein Fehler gehört mit dazu und man macht dann einfach eine andere Art von Nummer. Also es gibt eine Nummer mit einem Fehler und es gibt eine Nummer mit keinem Fehler und es ist nicht unbedingt eine besser als die andere, sondern einfach nur anders. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man nicht dem Publikum zeigt, dass man selbst enttäuscht ist, weil es nämlich als Publikum so unangenehm ist, jemandem zuzugucken, der gerade enttäuscht ist. Bei einem Wettkampf kann man es verstehen, also oh, die Arme, die hat jetzt gerade das nicht so gut gemacht, aber bei einer Show finde ich das, also es ist für mich das Allerschlimmste, Artisten zu sehen, die irgendwie enttäuscht sind von sich selber. Deswegen ist die wichtigste Aufgabe, wenn sowas passiert, dass man sagt, hey, gar nicht schlimm, guck mal, ich kann jetzt noch was anderes. Oder, hey, boah, habt ihr das gesehen? Ich habe es voll gerade vermasselt. Wie lustig. Also weißt du, man kann da eine andere Emotion rausnehmen und dadurch geht dann auch Druck weg. Und dass man am Ende aber trotzdem dasteht und sagt, mal, ich war die Beste der Welt. Ich habe es wirklich schön gemacht. Ne?
Ja. Ne? Applaudiert. Okay.
Ja.
Ja, show must go on, ist eigentlich immer da so, ne?
Immer, ja.
Doch, stimmt doch, dieses Zitat.
Ja, auf jeden, das ist das Wichtigste. Ja. Also show must go on ist teilweise auch schon fast toxisch, aber das ist ganz wichtig.
Ja, ja. Und da finde ich das aber bei euch dann noch schöner, weil bei uns nach einem Fehler sammelt man sich zwar und macht weiter und dann kann die Übung zwar so gut werden, wie sie nur werden kann, trotzdem hat man dann halt schon den Abzug für den Fehler und du wirst auf jeden Fall nicht so eine Wertung kriegen wie ohne Fehler. Und das ist dann halt im Nachhinein so nochmal bitterer, aber wenn man das dann so, also bei einer Show kann man das ja so nehmen, wie du das gerade gesagt hast, und dann kann man sich das ja noch ins Positive nehmen und dann ist es ja weniger bitter, weil man weiß ja selbst, es ist schwer und dann kann man ja trotzdem einen guten Eindruck hinterlassen. Das stimmt eigentlich, das ist richtig gut.
Genau. Das Publikum kann man verzeiht ja dann am Ende, man hat dann trotzdem den großen Applaus.
Ich würde wirklich sagen, ganz im Gegenteil. Also ich habe auch wirklich schon Nummern gesehen, wo jemand, also eine Person ist irgendwie fest, eine andere wird hochgeworfen und man muss die irgendwie im richtigen Moment fangen. Und im Zirkus hast du ja auch das Ding, man darf Tricks ja wiederholen. Also du machst den Trick, wir wiederholen sehr selten Sachen, aber man hat die Möglichkeit. Das heißt, man macht einen Fehler und dann meistens macht man kurz Pause und sammelt sich, wie auch du. Und vor allem guckt man auch, dass man jetzt nicht verletzt ist, ist ja auch sehr wichtig. Und dann sagt man so ein bisschen Publikum, hey, wollt ihr es nochmal sehen? Und dann macht man es nochmal. Und es gibt da so eine goldene Regel, man darf es noch zweimal mehr machen. Also mehr als dreimal versuchen darf man nicht, das ist dann unangenehm. Und ich habe auch schon richtig tolle Nummern gesehen, wo die machen es einmal falsch, sie fällt, sie sammeln sich, sie versuchen es nochmal, sie fällt nochmal und man sieht schon so ein bisschen in ihrem Gesicht so, oh Gott, machen wir es nochmal oder nicht, weil du kannst ja auch dich entscheiden, nach zweimal das nicht nochmal zu machen, weil wenn es beim dritten Mal schief geht, ist dann schon unangenehm. Und dann hatte ich zum Beispiel eine jetzt krasse Erinnerung, weil sie waren auch ein Paar und sie war so überfordert mit der Situation und dann hat er sie in seine Arme genommen, hat sie geküsst, hat gesagt, hey, wir machen es nochmal. Und das ganze Publikum war so, ja, ja, ja. Und dann haben sie es nochmal gemacht und dann haben sie es geschafft. Super eng, aber sie haben es geschafft und dann ging das Publikum ab wie crazy. Und die haben dann weitergemacht und ganz am Ende war auch der Applaus tosend und viel, viel besser, als wenn sie es beim ersten Mal geschafft hätten. Und ich glaube, wenn man sich von solchen Sachen inspirieren lässt, das ist natürlich anders jetzt für dich, wenn der Reifen irgendwie weggeht, aber es gibt ja wirklich Momente, wo, keine Ahnung, da auch irgendwas hochfliegt und es dann hängen bleibt oben in der Turnhalle oder so. Bei einem Wettkampf ist sowas voll doof, aber bei einer Show kann das richtig lustig sein.
Kannst was draus machen eigentlich.
Ja, genau, du kannst den Moment nutzen für dich und du kannst da eine Show draus machen und lachen und gucken, boah Mann, wie hoch, und dass die Leuten auch auffällt, boah krass, die hat es so hoch geschmissen, dass es jetzt da oben hängen geblieben ist, ist ja auch irgendwie ein bisschen verrückt, und dass man das einfach so umdreht.
Ja, stimmt, voll cool. Ich habe noch was Lustiges, glaube ich, was man noch dazu sagen kann, wie wichtig eigentlich mentales Training ist, weil es gibt ja Studien, die das auch beweisen, dass mentales Training ja auch Fortschritte bringt. Und dann einmal im Training, ich mache so einen Wurf und er klappt nicht und er klappt nicht und er klappt nicht. Und ich gehe zu meiner Trainerin hin und sag so, ja, er funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich versuche, den nach vorne zu werfen, aber der fliegt einfach nicht nach vorne. Ich gebe schon meine ganze Kraft, dass der Wurf nach vorne fliegt, aber der fliegt immer nach hinten. Und sie so, ja, mach den halt jetzt dreimal in deinem Kopf. So aus Witz, also damals haben wir noch gar nicht so mit mentalen Training anfangen können. Und dann aus Witz, sie so, ja, trainier's halt in deinem Kopf. Ich mach den so dreimal in meinem Kopf. Ich schaue sie so an, sie so, fertig, mach jetzt. Und dann mache ich den Wurf und er fliegt. Ich habe bestimmt davor 50 Mal gemacht, und aber nach den dreimal in meinem Kopf ist er gut geflogen. Hm. Also, ja.
Wow. Der Kopf ist sehr wichtig bei allen.
Wichtiger, als man denkt. Mhm. Viel wichtiger.
Ja. Ich finde es super, dass es heutzutage jetzt auch so ein Thema ist. Mhm. Weil früher wusste man das ja auch alles gar nicht oder hat es vielleicht gewusst, intuitiv gemacht, und jetzt gibt's ja Studien, wie du sagst, wo man wirklich ja auch dran arbeiten kann und auch Trainer und Coaches, die genau das können, weil, wie gesagt, der Trainer kann auch nicht alles können und dafür braucht man einen Spezialisten, und es ist super, dass es das heute gibt, weil es ist ja auch einfach schön, dass es Entertainment und Wettkämpfe und gibt, dass man da zuschauen kann und euch begleiten kann und ihr so krasse Sachen auch vorführt. Das muss man ja auch mal nochmal dazu sagen. Ist ja schon auch eine schöne Sache. Dann schauen wir zum Ende unserer Folge. Der Titel war ja das erste Mal on Stage. Was würdet ihr der kleinen Marga und der kleinen Lea sagen, die gerade das erste Mal auf einer großen Bühne steht und kurz davor ist, da drauf zu gehen? Mit dem Wissen, das ihr jetzt habt zu diesem ganzen Thema Mentaltraining, Nervosität, was sind so Sachen, die ihr sagen würdet?
Ich glaube, ich würde der kleinen Lea sagen, du kannst es noch mehr üben, bevor du es auf der Bühne machst. Also wenn du dich unsicher fühlst, nee, weil wirklich das Ding ist, wenn du dich unsicher fühlst, ist es meistens nur ein Grund, dass du es noch nicht genug gemacht hast. Und mach einfach nochmal und nochmal und nochmal und so oft, dass du weißt, wenn du jetzt da vorne stehst, dann kann das nur gut werden.
Ich würde eher die kleine Marga nehmen und der großen Marga was sagen lassen. Die kleine Marga soll der großen Marga sagen, ey, du bist toll, hab doch Spaß auf der Bühne und lass dich feiern und mach dir nicht zu viele Gedanken über Fehler, sondern genieß halt einfach den Applaus und die Leute.
Ja, also mehr zurück zum Kind. Kann man ja auch wieder was von lernen, die Leichtigkeit wieder zu finden. Vielen Dank für die Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Die erste Folge von Voice of Athletes und ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich. Für mich war es ein ganz besonderer Start in diesem Podcast, voller Offenheit, Vertrauen und echter Einblick hinter die Kulissen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne, teilt sie mit Menschen, die sie hören sollten, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne ein Feedback da. In 2 Wochen geht's weiter, wieder mit spannenden Persönlichkeiten, neuen Perspektiven und ehrlichen Gesprächen. Danke, dass ihr dabei wart. Bis ganz bald bei Voice of Athletes.